Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ihr könnt gerne da vordringen. Da gibt es noch Fensterplätze. Sie können den Sessel gern da vorherstellen. Ich helfe Ihnen auch ein bisschen. Ja, das Problem haben wir ohnehin immer wieder. Im Falle der Räumung ja, schnell sein müssen und organisiert. Machen lässt. Naja, wie auch immer. Damen und Herren, wir haben das letzte Mal über diesen Versuch eines Wikis gesprochen. Der Kollege hat es präsentiert. Dieses Wiki entspricht noch nicht ganz dem, was ich mir vorstelle. Das heißt, sein Ist-Zustand steht in einer gewissen Spannung zu dem, was ich mir als Soll-Zustand vorstelle. Insofern werde ich ein Experiment unternehmen und hiermit ankündigen, dass ich diese, also das habe ich eh schon gesagt, dass ich es beobachte, keine Frage, aber dass ich Beiträgerinnen, Beitragende, die meiner Meinung nach, kommen Sie mal.
Da ist schon ein Schild.
Ah, da ist sogar noch was. Also, insofern, als ich Beitragende, Beiträgerinnen, die sich meiner Meinung nach am Ende oder gegen Ende des Semesters hervorgetan haben, also die da durch, naja, doch einige brauchbare Beiträge geglänzt haben, anschreiben werde. Dieser Beitrag ist ja damit verbunden, dass ihr zumindest irgendeine E-Mail-Adresse dort hinterlasst, dass ich die anschreiben werde und ihnen mitteilen werde, dass sie sich die Prüfung erspart haben. Ein Incentive, ein Anreiz, um da vielleicht sich doch zu engagieren bei dieser Geschichte. Es ist ein Experiment, ich weiß selbst nicht, was dabei rauskommt. Und es muss selbstverständlich auch nicht wirklich was dabei rauskommen. Also ich bin da keineswegs böse, wenn das Angebot nicht genutzt wird, wenn ihr alle sagt, na, ich mache doch lieber die Prüfung. Aber, ich möchte nur darauf hinweisen, grundsätzlich birgt die Herangehensweise über ein Wiki an eine Wissenserarbeitung oder auch an die Darstellung eines Wissensgebiets eine ganze Reihe von Aspekten und von Vorteilen, die mit dem Thema dieser Lehrveranstaltung zu tun haben. Ich habe schon mehrmals betont, Kollektivität. Ne? Also sozusagen die Möglichkeit, ein bestimmtes Wissen als doch irgendwie wahrheitsnahes Wissen unter Anführungszeichen darzustellen, wo nicht mehr ein isolierter, einzelner Denkprozess im Spiel ist oder auch jetzt ein Erkundungsprozess, Forschungsprozess, sondern wo diese Ergebnisse des Forschungs, natürlich die Ergebnisse von individualisierten Forschungsprozessen, dann doch immer wieder so in ein kollektives Forum, in ein gemeinschaftliches Forum gestellt werden, dass da sowas wie Revisionen stattfinden, Problematisierungen stattfinden, die eben dazu beitragen, dass vielleicht dem, was da als Wahrheit angepeilt ist, ein Stück weit näher gekommen wird, als wäre man nur alleine unterwegs. Habt ihr?
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Wie war die Seite nochmal?
Die Adresse war irgendwie falsch, die ich eingegeben habe. Ich hatte, glaube ich, timaios.philo.at/wiki und dann kommt da /index.php/Hauptseite. Aber über timaios.philo.at findet man es.
Ich meine, man findet es auf vielerlei Art.
Bitte?
Maios.
Timaios.
man findet es auch, allerdings mit ein paar Umwegen, wenn man zum Beispiel Füllsack und Füllsack plus Wiki eingibt. Ne? Das erfordert ein bisschen herumklicken. Auch die Eröffnungsseite dieses Wikis ist meiner Meinung nach ein bisschen verwirrend, weil da mehrmals eine Unterseite kommt, wo dann Lehrveranstaltungen steht und interpretieren oder verändern und vieles mehr. Man muss ein bisschen hinklicken, aber wenn man sich das anschaut und vorhat, sich da doch ein bisschen zu engagieren, dann kann man es ja als Favorites oder als, wie nennt sie das, Lesezeichen abspeichern und hat dann immer die Seite leicht zugänglich zur Hand. Diese Lesezeichen lassen sich bitte am Ende des Semesters natürlich auch wieder löschen, also insofern das ist keine Verurteilung, dann ewig diese Lehrveranstaltung am Computer zu haben. Ein kleiner Hinweis noch, der für das Thema unserer Lehrveranstaltung diesbezüglich sehr wichtig sein könnte. Führen Sie sich vor Augen, was ich hier getan habe oder was ich tue, wenn ich das ankündige, nämlich solche Anreize zu setzen. Ich erhebe keineswegs den Zeigefinger und sage, bitte, ihr sollt es ein bisschen mehr verfolgen und ihr sollt da ein bisschen mehr in meinem Sinne an dieser Diskussion teilnehmen und ihr sollt diese Seite so gestalten, wie es meinen Inhalten oder meinen Vorstellungen dieser Inhalte entspricht, sondern ich versuche hinten herum, um das ganz kurz auszudrücken, aber doch in gewisser Weise den Rahmen, den Kontext dieses Etwas, was da angepeilt ist, zu steuern. Es geht um Kontextsteuerung. Es geht nicht mehr um einen Versuch, etwas zu steuern oder etwas zu beeinflussen, was ich unmittelbar vor mich hinstelle, so quasi als das Objekt meiner Gestaltungswünsche oder Bedürfnisse, meiner Veränderungswünsche, sondern es geht darum, damit zu rechnen, dass sich das unmittelbar, nämlich linear, im direkten Zugriff nicht steuern lässt. Ich glaube auch in dem Fall, dass es nicht sonderlich viel Sinn hätte, euch zu mahnen im simplen, jetzt sagen wir mal, aufklärerischen, altphilosophischen Sinn. Das ist ein bisschen provokant formuliert, aber absichtlich provokant formuliert. Es geht nicht um einen mahnend erhobenen Zeigefinger, mit dem man die Welt verändern kann, sondern es geht darum, Dynamiken ausfindig zu machen, die vielleicht in eine gewisse Richtung zielen oder von selbst in eine gewisse Richtung verlaufen könnten, die man mit seiner Soll-Vorstellung eines besseren Weltzustandes verbinden könnte und diese Dynamiken dann vielleicht zum Nützen und da sogenannte Incentives, Anreize zu setzen oder vielleicht so etwas wie Multiplikationseffekte auszulösen. Das heißt, damit zu rechnen, dass es auch in diesen Dynamiken dann noch sowas wie selbstverstärkende Prozesse geben mag und vieles mehr. Auf das werden wir zu sprechen kommen. Es geht darum, etwas zu steuern zu versuchen, etwas zu verändern zu versuchen, selbstverständlich, aber das nicht mehr im klassischen Sinne als ein Objekt, das unmittelbar vor Augen liegt, also das sozusagen vor mir liegt, sondern mit einer gewissen Taktik, wenn man das so nennen will. Darüber lässt sich diskutieren, gerade im Hinblick auf, naheliegende Überlegungen, dass das ja sehr viel mit Politik zu tun hat, mit Diplomatie zu tun hat und einiges mehr, nicht? Und dass das vielleicht auch sowas wie ökonomisches oder ökonomisch-rationales Denken impliziert, Kosten-Nutzen-Kalkulationen impliziert, die gerade in der Philosophie, traditionellerweise nicht unbedingt besonders hoch gewertet werden. Auch dieser Umstand, dass eben zum Beispiel in philosophischen Diskursen im Hinblick auf, oder aus der Tradition kommend, im Hinblick auf zu plumpe ökonomische Überlegungen gewisse Schranken bestehen könnten, gewisse Hindernisse auftauchen könnten, spielen bei solchen Kontextsteuerungen selbstverständlich eine Rolle. Dürfte klar sein. Also in dem Moment, wo ich das dazu sage, dass es klassisch-philosophisch vielleicht ein bisschen fehl angeschaut werden könnte, wenn man zu sehr Kosten-Nutzen-Kalkulationen in den Vordergrund stellt. In dem Moment, wo ich das dazu sage, Sie merken es bereits, versuche ich ja dieses Hindernis ein Stück weit zumindest auch schon wieder aufzuweichen, zu verflüssigen. Ich habe es am Anfang der Lehrveranstaltung erwähnt, wir sind eine Gesellschaft, die sich durch die Pluralität ihrer Perspektiven, ihrer Problemsichten auszeichnet, in der im Prinzip gewusst werden kann, dass was immer an einer Stelle als Wissensstand, als relevantes Wissen fixiert wird, an der anderen Stelle systematisch hinterfragt, problematisiert wird. In der sozusagen das, was im Zentrum steht, immer nur perspektivisch im Zentrum steht und damit auch nur temporär im Zentrum steht, weil ich ganz einfach weiß, dass sofort jemand anderer einen Aspekt in den als Gegenzug sozusagen, als nächsten Schachzug, wenn man das so nennen will, ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen kann, der zu meinem Aspekt eigentlich nur den Kontext darstellt. Das heißt, Content, mein Aspekt und der Content, den jemand anderer in den Vordergrund stellt, der sich aber zu meinem Content als Kontext herausstellen kann oder herausstellt, verschieben sich laufend. Content und Kontext unterliegen einer permanenten Verschiebung, einer auf Dauer gestellten Verschiebung. Und das macht die Versuche, die Welt zu verändern, heute so schwierig. Weil ganz einfach diese Gesellschaft, diese polykontexturale Gesellschaft permanent mitsieht, was auf der einen Seite natürlich angeteilt ist bei diesen Versuchen, was auf der anderen Seite dadurch aber eben auch bewirkt wird. Nebenfolgen, Lateralkosten oder wie das so schön in der Military Language heißt. Sie wollten was sagen dazu? Naja, also ich meine, ich würde mal sagen, dass die globale Diskursgemeinschaft oder die globale Problemlösungsgemeinschaft wahrscheinlich über hinreichend Problembewusstsein verfügt. Da gibt es, und da werden wir auch darauf zu sprechen kommen, ne? Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von sehr interessanten, aktuellen Überlegungen zur Intelligenz der Masse. Stichwort, ihr kennt diese berühmte Millionenshow-Geschichte, ne? Wo man so die Saalfrage, das Publikum im Saal fragen kann. Und obwohl es sehr spezialisierte Fragen gelegentlich sind, ne? Wo man sich sagt, naja, die breite Masse, ob die das weiß, was da gefragt wird, ne? Erscheint es dann im Durchschnitt doch manchmal als richtig, oder kommt es dann als richtig zu stehen. Also es gibt da interessante...
Ja? Das stimmt aber so nicht ganz, weil es wird auch aufgefordert, dass die es nicht wissen, nicht drücken. Und damit nur spezifisch...
Dadurch? Sehr richtig. Da sind eine ganze Reihe von Selektionsmechanismen im Spiel, die eben dafür sorgen, dass die Intelligenz der Masse als Intelligenz der Masse intelligenter ausschaut als die Intelligenz des Einzelnen. Ne? Unter Umständen. Das sind Dinge, die da im Spiel sind. Nichtsdestotrotz, um Ihre Frage zu beantworten, ne? Oder zumindest da weiter zu diskutieren. Es dürfte klar sein, dass diese Versuche, die Welt zu verändern, jetzt ein bisschen sehr flockig formuliert natürlich, aber was auch immer da drunter zu verstehen ist, ne? Dass diese Versuche, die Welt zu verändern, nicht immer auf ihren Revisionsprozess warten können. Stichwort Sowjetkommunismus, nicht? Also da wurde die Welt zu verändern versucht, und zwar sehr massiv zu verändern versucht. Es ist einiges dabei schiefgegangen, es ist sehr viel dabei schiefgegangen, kann man aus heutiger Sicht sagen. Die Revision dieses Versuchs, das heißt das weltweite Problembewusstsein, das dann doch dafür gesorgt hat, dass dieser Versuch, naja, sich bewusst geworden ist, dass das nicht unbedingt die beste Idee war, so wie es gehandhabt wurde, ne, hat 70 Jahre auf sich warten lassen. Und 70 Jahre waren für die Leute, die davon betroffen waren, eine viel zu lange Zeit. Dürfte klar sein. Ne? Das heißt, es ist vielleicht auf lange Sicht in der Gesellschaft dann ein Problembewusstsein vorhanden, das in the long run, wenn man das so nennen will, dann doch dafür sorgt, dass problematisiert wird, dass kritisiert wird, dass sich die Dinge wieder bewegen. Unter Umständen dauern die aber sehr lange. Nicht? Und es gibt, oder es wäre nicht uninteressant, bei jedem Versuch die Welt zu verändern, natürlich auch jetzt solche Revisionsdynamiken mit, zumindest bereitzuhalten, mit zu denken, die dafür sorgen, dass unter Umständen da Kritik, nachhaltige Kritik, wirkungsvolle Kritik,
wollten Sie was sagen?
Ja, aber ist es nicht über kurz oder lang, wenn zum Beispiel die Weltbevölkerung mal so massiv ansteigen würde, keine Ahnung, unser Planet hat angeblich die Ressourcen für 8 Milliarden bis 10 Milliarden Menschen, wenn diese Grenze erreicht wird, oder wenn wir uns dieser Grenze nähern, wird es dann nicht zwingend notwendig sein, so ein ähnliches wie das sowjetische oder welche Kommunismus auch immer, mit Plan, mit Einteilung, weil unsere Kinder, auf Hinsicht auf unsere Kinder oder die Nachkommen.
Ja, keine Frage. Also das die Ressourcenknappheit, eine Daseinsbedingung und eine Bedingung für jeden Versuch, die Welt zu verändern, darstellt, das wird auch noch genaueres Thema dieser Veranstaltung sein. Und dass es natürlich im Hinblick auf Ressourcenknappheit immer um eine Verteilungsfrage geht, ist auch klar. Ne? Oder schauen wir es uns mal kurz historisch ein bisschen pauschaliert an. Ne? Es dürfte klar sein, dass es immer wieder Versuche der Neuverteilung gegeben hat, die sehr wirkungsmächtig gegeben sind. Beginnend, ich weiß nicht, jetzt klassisch nicht in unserem Kulturraum, die christliche Religion über die Aufklärung bis hin zum Sozialismus, Kommunismus und so. Ja. Und dass sich diese Perioden der Wirkungsmächtigkeit solcher Neuverteilungsversuche dann auch immer wieder mit einer Periode ablösen, in denen solche Versuche weniger wirkungsmächtig sind. Nicht? Also wo zum Beispiel dann das Individuum wieder in den Vordergrund gestellt wird. Stichwort Wirtschaftsliberalismus. Nicht? Also da gibt es also eine seltsame Fluktuation, so eine Pendelbewegung, die als sowas wie so ein selbstreflektierter Prozess beschrieben werden kann. Der Kollege hat ein bisschen vorher aufgezeigt.
Es ist entscheidend, ob das diese Verteilung top-down durch den Glasbären gemacht wird oder umgekehrt aufgrund der, oder getrieben durch die individuellen Präferenzen. Weil eine Ressource gebracht hat, und das kann ja genau von den beiden Seiten
bearbeitet werden. Ja, natürlich. Haben Sie jetzt gemeint, ist es entscheidend als Frage oder
ja, es ist? Nein, noch ist es entscheidend nicht. Es wird gehandelt, entweder eben rigorose Planung oder durch getrieben von den individuellen Präferenzen des Individuums.
Mhm. Ich würde jetzt zu weit gehen und das nicht von vornherein mit Ja beantworten wollen, dass es entscheidend ist. Nicht? Ich meine, es gibt gerade auch in der Geschichte, wenn man das jetzt auf die Wirtschaftstheorie reduzieren will, eine ganze Reihe von liberalistischen Argumenten, die eigentlich die Gemeinschaft im Sinn gehabt haben. Aber vielleicht kommen wir auf das noch im Detail zu sprechen. Worum was mir jetzt primär mal ging, war durchaus, und zwar im guten, klassischen, philosophischen Sinn, die Möglichkeit mitzudenken, dass bei was immer für Veränderungsversuchen im Spiel sind, die Kritik, die Problematisierbarkeit dieser Veränderungsversuche systematisch mit ermöglicht wird. Und deswegen, und das war jetzt eigentlich nochmal der Hinweis auf dieses Projekt eines Wikis zu dieser Lehrveranstaltung oder ganz allgemein solcher Möglichkeitsformen im Internet zum Beispiel, nicht? Da dürfte klar sein, dass natürlich auch jetzt im Hinblick auf das, was hier im Sinne einer klassischen Frontalveranstaltung oder Lehrveranstaltung, nicht? Also wo schon mal einer spricht und die anderen aufmerksam hoffentlich zuhorchen und alles fressen, was ich sage, nicht? Ein solches Wiki natürlich eben eine Problematisierungsmöglichkeit darstellt. Ich bitte auch das zu nutzen. Nicht? Selbstverständlich soll dabei dann auch, wenn hier Wahrheiten vertreten werden von meiner Seite, die sich offensichtlich dann nicht mit Einzelwahrheiten von eurer Seite, sondern mit der des Kollektivs irgendwie sperren oder quer dazu liegen, soll dem eine Chance gegeben werden, zum Ausdruck zu kommen. Darum geht es. Also es ist jetzt gar noch nicht so zentral, welche Art von Versuch, die Welt zu verändern oder die Welt zu gestalten, zu organisieren oder was auch immer im Spiel ist, sondern dass diese Änderungsversuche systematisch von einer Problematisierbarkeit begleitet werden. Sie kennen es klassisch, ist natürlich der demokratische Gedanke darin aufgehoben, die Möglichkeit zumindest alle 4 Jahre zur Wahl zu gehen und dort über sein oder nicht sein der aktuell unternommenen Versuche eben die Gesellschaft zu gestalten, abzustimmen. Das heißt, ich bin damit einverstanden oder ich bin nicht damit
einverstanden. Das ist ja derzeit ein Problem, dass wir auf der einen Seite wirtschaftlich geprägt werden von klein auf, also profitmaximal sind. Und das ist ja jetzt ein totaler Gegenspruch mit dieser Meinungsfreiheit, mit dem Tun und Machen können, was man will, steht total im Widerspruch eigentlich. Ne? Weil auf kurz oder lang unterliegt man ja sowas wie den Zwang, entweder jetzt durch die Gesellschaft, also politisch oder durch von mir selbst aus, dass ich irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich merke, dass ich die Gesellschaft brauche. Ja. Und dass die Gesellschaft die Klasse ist, wo ich das Maximum herausholen kann. Ja. Ja? Das ist erstmal überhaupt ein Problem.
Ja, ja. Diese klassische Dichotomie zwischen Individuum oder Individualinteressen, Bedürfnissen und auf der anderen Seite den Möglichkeiten, die Gesellschaft bietet, um diese Individualinteressen zur Geltung kommen zu lassen, zu verwirklichen. Das ist sozusagen ein klassischer Konflikt, eine klassische Spannung, die natürlich grundlegend jetzt auch für unsere Thematik zentral ist. Ich komme vielleicht gleich darauf zurück. Ich wollte nur eine Anmerkung noch zu dem aktuellen Stand dieses Wikis machen. Wie gesagt, das wurde, soweit ich es verfolgt habe, bisher nur von einem einzigen Autor dort platziert, was da drinnen steht. Der allerdings, aber da wird mich der Otto dann vielleicht privat darüber aufklären, doch irgendwie bereits in eine Diskussion mit einem Gruppeninspektor eingetreten ist, was immer das ist, habe ich nicht herausgefunden. Ich nehme an, es gibt vom Institut jemanden, der diese Wikis oder die Entwicklung dieser Wikis auch beobachtet und dann gelegentlich mal rückfragt oder gewisse Dinge problematisiert. Es funktioniert nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt, auch jetzt einen Beitrag für dieses Wiki zu formulieren oder da reinzustellen, weil es dann eben unter Umständen mit der Absicht kollidiert oder Probleme gibt, dieses Wiki mit anderen Wikis zu verknüpfen. Nicht? Also wo man gewisse Grundbegriffe dann vielleicht mit einem Link zu anderen Lehrveranstaltungen oder zu anderen Wikis von anderen Lehrveranstaltungen versieht und die verwendeten Begriffe hier vielleicht um einen Deut anders zu stehen kommen als in den anderen Lehrveranstaltungen. Nicht? Da gibt es dann Probleme, die keineswegs erstens mal ideal zu lösen sind oder wirklich endgültig zu lösen sind. die auch im Rahmen dieser Lehrveranstaltung oder im Rahmen des Entstehens dieses Wikis nicht zu lösen sind, sondern die als Probleme wahrgenommen werden soll. Und deswegen rate ich euch auch, dort mitzumachen, weil es ganz einfach im Hinblick auf diejenigen Medien, die unserer Gesellschaft heute eben zur Verfügung stehen, sehr sinnvoll sein kann, wenn man weiß und wenn man Erfahrung damit macht, was geht in diesen Medien und was geht nicht, vor welchen Problemen steht man, wenn man sich mit solchen Medien beschäftigt und wenn man in diesen Medien versucht, etwas in die Wege zu leiten. Also es geht mir eigentlich nur darum, dass ihr auch auch diesbezüglich Problembewusstsein entwickelt. Deswegen frage ich das eigentlich.
Ja. Ist das nicht überhaupt ein allgemeines Problem der Philosophie, so eine Begriffserklärung? Das ist ja ziemlich oft so, dass bei manchen Wörtern nie eindeutig festgelegt ist, sondern dass man das Wort erst erklären muss oder beschreiben muss, bevor man es verwendet.
Selbstverständlich, damit sind wir auch bei einem zentralen Thema unserer Lehrveranstaltung. Es geht ja um Interpretieren und Verändern. Es geht darum, die Welt im weitesten Sinne in Begriffe zu fassen, um sie dann aus dieser Begrifflichkeit heraus sowas wie einer Veränderung zuzuführen oder der Möglichkeit, sie zu verändern, zuzuführen. Ja, und es dürfte klar sein, dass auf der einen Seite diese Begrifflichkeiten, Kategorien oder wie immer man das nennen will, eine Ermöglichungsbedingung für den Versuch, die Welt zu verändern, darstellen. Es geht nicht anders, als dass ich mir eben zunächst einmal ein Begriffssystem zurechtlege, mit dem ich eine Ordnung formuliere, die ich für ungenügend halte. Also in dem Moment, wo ich, und ich mache es ja auch schon implizit, ich muss ja das gar nicht aussprechen, wenn ich eine Ordnung wahrnehme, als Ist-Zustand wahrnehme, die mit der Ordnung, die ich als Soll-Zustand mir vorstelle, nicht übereinstimmt, ne, dann ist da Begrifflichkeit bereits im Spiel, da ist da eine Einteilung in Kategorien im Spiel. In dem Sinne stellen Kategorien oder Begriffe oder sprachliche Ausdrücke, Zeichen ganz allgemein eine Ermöglichungsbedingung dar. Ne. Auf der anderen Seite, der Kollege hat gerade ein sehr griffiges Beispiel dafür angesprochen, sind sie natürlich auch eine Beschränkung. Jede Kategorie kategorisiert etwas und lässt anderes außen vor. Jeder Begriff meint etwas und lässt anderes draußen aus dem, was da gemeint wurde. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas mit einem Begriff belege, habe ich natürlich schon das Problem, dass ich gewisse Aspekte, die vielleicht für meinen Zusammenhang doch auch relevant sein könnten, nicht berücksichtigt habe. Naja, und bei theoretischen Begriffen, bei abstrakten Begriffen wie dem, zum Beispiel der klassischen Philosophie, den ich mehrmals bereits verwendet habe und der jetzt auch eben in dieser Wiki bereits eine prominente Stelle einnimmt, sind diese Dinge besonders problematisch. Weil natürlich da sehr viel mit gemeint ist, was unter Umständen in anderen Lehrveranstaltungen ganz anders zu stehen kommt als in dieser hier und dieses Mitgemeinte damit notwendig unter den Teppich gekehrt wird. Bitte.
Das ist ja auch was 1984 von Deutscher Arbeit vorkommt, ja. Wenn die Sprache sozusagen immer mehr beschränkt wird und wird das gelöscht werden, dass dann die Menschen gar nicht mehr ausreichend denken können und dass ja. So verhindert wird, dass dann die Menschen etwas denken, was sie nicht in der Sprache.
Ist in diesem Sinn die Konnotation eine Spezialform des Kontexts, so wie der Würfel des Spezialkontextes?
Ja. Also die Konnotation, würde ich mal spontan sagen, ist natürlich einfach ein Begriff für diese neuzeitliche oder diese modernere Herangehensweise an diese Notwendigkeit zu kategorisieren, begrifflich zu fassen, die eben schon impliziert, dass nicht alles, was da gefasst wurde, oder dass das, was da gefasst wurde, nicht alles ist, was in dem Zusammenhang relevant sein könnte. Also man hält sich sozusagen ein Türlaufen und sagt, da könnte noch was im Spiel sein, ne, was konnotiert wird, aber eben nicht notiert wird. Vielleicht noch Ja, ich muss jetzt dazu sagen, naja, okay, ich sag's nicht dazu. Kein Problem. Ja, eine kurze Anmerkung, so wie es momentan in diesem Wiki formuliert ist, sind mir ein paar Dinge zu linear formuliert. Das ist einfach der zentrale Aspekt, auf den ich hinweisen will. Und also vielleicht die ersten Versuche, die da von euch ins Rollen kommen, das zu verändern oder das zu bearbeiten, könnten darauf zielen, diese Linearität ein bisschen rauszunehmen. Da steht dann zum Beispiel, aber bitte, das ist jetzt keine Kritik am Verfasser selbstverständlich, sondern es ist auch vom Verfasser selbstverständlich nur als Initialzündung gemeint gewesen. Der hat keineswegs gemeint bereits oder vorgehabt, bereits eine endgültige, schlüssige Definition vorzunehmen. Der hat nur mal was in das Netz gestellt, damit wir uns daran abarbeiten können. Und das tue ich, indem ich darauf hinweise, dass zum Beispiel diese Formulierung, dass in der Regel da ist, also dass in der Regel zwischen Ist- und Soll-Zustand eine Spannung herrscht, dass die ein bisschen seltsam klingen mag. Nicht? Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass schon die Begrifflichkeiten Ist- und Soll-Zustand diese Spannung implizieren und dass deswegen der Zusatz in der Regel obsolet wäre. Nicht? Könnte man sagen. Also diesbezüglich wäre da schon eine Möglichkeit für eine Revision vorhanden beim jetzt bestehenden Text. Grundsätzlich geht es mir darum, die Linearitäten oder umgekehrt formuliert, die Nicht-Linearitäten herauszustellen, die bei jedem Versuch, die Welt zu verändern, sie zu bearbeiten, sie nicht so zu nehmen, wie sie eben im Hier und Jetzt erscheint, eine grundlegende Rolle spielen. Und auf diese Nicht-Linearitäten möchte ich jetzt im Anschluss auch auf das, was ich das letzte Mal schon gesprochen habe, ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Ne?
Nur Frage, das ist, wenn der Sollzustand erreicht wird.
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ne? Was denn? Wie würde jetzt konkret ein solches Ziel erreichen aussehen? Wie geht es auf wirklich komplexe soziale Bedingungen?
Ja, man sitzt in der Gesellschaft irgendwo ein Ziel, also ein Sollzustand. Und erreicht diesen, also wenn wir vielleicht mal in Österreich aktuell das Budgetdefizit bis 2008 oder so zu minimieren, bzw. auf null, und wenn doch dann ist ja dieser vielleicht 2008
erreicht. Ja. Na gut, zäumen wir das erst von der Seite, aber es ist schon interessant, da weiterzugehen. Ne? Machen wir ein simpleres Beispiel. Ich sage, ich möchte, was weiß ich, 10 Millionen verdient haben, dann höre ich sofort auf zu arbeiten, das ist mein Sollzustand und damit hat sich's erledigt. Ne? Nur ganz, also um nur eben diese ganzen Probleme, die da im Spiel sein könnten, anzudeuten, gar nicht im Detail darauf einzugehen. Es dürfte klar sein, dass zunächst einmal, also sehr simpel, ich werde diese 10 Millionen Euro oder Schilling oder was auch immer nicht morgen erreicht haben, sondern wir müssen nur Zeit kaufen. In dieser Zeit passiert was? Sagen wir mal, ich brauche 10 Jahre dazu. In 10 Jahren kann sich, selbst wenn wir den sehr engen Kontext der österreichischen Gesellschaft hernehmen, in 10 Jahren kann sich, wie wir wissen, jetzt rein die monetäre Situation, das heißt der Geldwert dieser Gesellschaft, grundsätzlich verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in 10 Jahren 10 Millionen habe, die nicht dementsprechend, was ich mir heute unter 10 Millionen vorstelle. Also nicht den Wert haben, weil was weiß ich, Inflation des Geldes dafür gesorgt hat, dass 10 Millionen ganz andere Summen sind. Nicht?
Das kann man eine Einheit wählen, oder?
Bitte?
Dann kann man ja eine andere Einheit wählen.
Richtig. Das ist einmal die ganz simple Tatsache, dass sich natürlich jetzt der Kontext meines Versuchs, die Welt zu verändern, auch verändert. Die Geschichte sorgt dafür, die historische Entwicklung sorgt dafür, dass der Kontext ein anderer wird, in dem der Versuch stattfindet, die Welt zu verändern. Das bitte ich mal festzuhalten. Ihr kennt das alle, nicht? Also ich habe es auch, glaube ich, schon angesprochen. Ihr wählt ein bestimmtes Studium zu Beginn eures Daseins als Studenten, Studentinnen, nicht? In der Absicht, damit natürlich eure Erwerbsarbeitsplatzchancen zu ihr wählt heute, wird sich das empfehlen, dieses Studium mit sehr viel Bedacht. Das heißt, ihr geht sehr bewusst vor, überlegt euch zehnmal, na, ist das wert, dass ich das studiere? Wird mir das wirklich einen Lohn bringen? Oder soll ich nicht lieber was anderes studieren? Ihr erkundigt euch, ihr fragt Experten, Expertinnen, die sich damit professionell beschäftigen und vieles mehr, und die raten euch irgendwas aus dem aktuellen Ist-Zustand heraus. Dieser Ist-Zustand ist natürlich einer, in dem, das wissen wir, in einer differenzierten Gesellschaft, eben ein ganzer Apparat von ebenfalls sehr intelligenten Leuten daran arbeitet, zukünftige Zustände abzuschätzen. Das heißt, in die Zukunft zu blicken. Also die Arbeitsmarktexperten, die eben feststellen, ob jetzt Philosophiestudium in 4 Jahren gefragt sein wird, sind ja jetzt nicht, sagen wir mal, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, sondern beschäftigen sich professionell mit der Sache und versuchen Zukünfte abzusehen. Sie beschäftigen sich auch damit, und vieles mehr. Nichtsdestotrotz ist es heute für sehr viele, und ich nehme mal an, für euch wird es auch so sein, ein Faktum, dass sich bereits in 4 Jahren die Nachfrage und die Konjunkturen im Hinblick auf Studien, Ausbildung, auf Qualifikationen grundlegend verschieben können. Also es gibt aus den 90er Jahren ein viel zitiertes Beispiel, wo Anfang der 90er Jahre irgendwie absehbar war oder man geglaubt hat, dass die Informatik ein wichtiges Zukunftsfeld sein wird und man auch hier in der Universität, an der TU, Studienplätze geschaffen hat, das heißt Geld hineingepumpt hat, um dort eben Informatiker heranzuzüchten, also auszubilden, ganz klar. Ne? Da sind auch sehr viele dann Studierwillige dorthin, haben diese Ausbildung absolviert, um festzustellen, als sie fertig waren, gegen Mitte der 90er Jahre, dass eigentlich viel zu viele Informatiker am Markt waren. Ne? Eingeschaut. Die Regierung hat das auch gesehen, hat gesagt, okay, so viel brauchen wir nicht, wir kürzen die Gelder für dieses Studium, ne? Nehmen es wieder raus. Zur gleichen Zeit, also wie die dann angefangen hat, die nächste Generation Informatiker, ist natürlich diese Internet-Geschichte losgegangen. Ne? Mitte der 90er, ihr erinnert euch, der große Aufschwung des Internets, was dazu geführt hat, dass gegen Ende der 1990er Jahre dann sehr viele Internet- oder Informatiker, die halt sich mit Webdesign und ähnlichem und Programmieren beschäftigen, gefragt gewesen sind, die allerdings eben nicht zur Verfügung gestanden sind, weil vorher die Gelder wieder gekürzt sind. Ja? Worauf natürlich die Regierung wieder reagiert hat und gesagt, okay, jetzt brauchen wir wieder, jetzt stecken wir wieder Geld rein, was dazu geführt hat, dass wieder viele Studenten dorthin gekommen sind, dann ist die New Economy Blase geplatzt, ne? Ihr erinnert euch, und es waren wieder zu viele Informatiker vorhanden. Also da sind zwei, nur mal idealtypisch isoliert, zwei Dynamiken im Spiel, die sich gegeneinander verwerfen, die dafür sorgen, dass da Angebot und Nachfrage offensichtlich nie zusammen stimmen, die den Kontext jetzt dieses Versuchs darstellen, die Gesellschaft mit den benötigten Informatikern auszustatten. Auch das ist natürlich ein Versuch, die Welt zu verändern. Also auch naheliegend und von der Regierung erwartet, ein Versuch, der grundsätzlich in diesem Fall vor der Problematik gestanden ist, dass sich in einem weltweiten Kontext heutzutage nicht, die Dinge anders entwickelt haben, als das in dem Versuch selbst gebracht ist.
Aber ist das nicht in mehreren Branchen der Fall? Ich habe zum Beispiel die HTL gemacht. Und bei uns haben sie auch gesagt, okay, es kann sein, bei uns haben sie immer so von 5 Jahren gesprochen, weil die Ausbildung auch 5 Jahre dauert. Das ist immer so ein Auf und Ab nach 5 Jahren, wenn dann sagt, okay, dann gibt es wieder an, dann gehen viel weniger Leute auf die ATL. Nach 5 Jahren ist es okay, wir brauchen wieder Leute, es geht immer so hin und her. Ja. Bei der Lehre genauso wie bei der ATL oder wo.
In der Wirtschaftstheorie, Sekunde, ne? In der Wirtschaftstheorie wird dieses Ding Schweinezyklus genannt. Ein eingängiger Titel, den man sich hoffentlich leicht merkt, der im Prinzip nichts anderes erklärt als das, was ich gerade beschrieben habe, im Hinblick auf Schweine. Nicht? Also da gibt es also eine sehr berühmte Theorie, die davon ausgeht, dass sich Märkte, eine liberalistische Wirtschaftstheorie, eine freiheitliche Wirtschaftstheorie, die davon ausgeht, dass sich Märkte, wenn sie sich selbst überlassen bleiben, selbst regulieren im Hinblick auf eine ideale Balance von Angebot und Nachfrage auspendeln. Also das heißt, diejenigen, die mit ihrem Angebot zum Beispiel auf einem Markt nicht auf die entsprechende Nachfrage stoßen, werden sich mit ihrem Angebot umorientieren, werden, was weiß ich, wenn sie zum Beispiel Philosophen sind und auf keine Nachfrage stoßen, von der sie leben können, umlernen und etwas anderes lernen. Nicht? Und damit wird dann irgendwann einmal dieser Markt so ausbalanciert sein, dass wirklich nur mehr so viele Philosophen vorhanden sind, wie eben da auf diesem Markt nachgefragt werden. Das ist sozusagen die simple, lineare, liberalistische Wirtschaftstheorie. Und zum Beispiel von so Leuten wie Friedrich von Hayek und Ähnlichem vertreten wird. Es dürfte bekannt sein, Neoliberalismus, so ein Stichwort, nicht, das diesbezüglich gehypt wird oder wurde, wo man der Meinung war, insbesondere nach 1989, als die sozialistischen Staaten den großen Niedergang erlebt haben, nicht, wo man der Meinung war, jetzt endlich können wir unrestringierte Märkte zulassen, jetzt können wir endlich dafür sorgen, dass keine Schranken dafür sorgen, dass eben die Märkte da ihre ideale Balance zwischen Angebot und Nachfrage finden. Nicht auch am Arbeitsmarkt natürlich, also da wird dann nur mehr das angeboten, was wirklich nachgefragt wird und alle anderen spezialisieren sich um und finden ihre Nischen, wo dann etwas nachgefragt wird und vieles mehr. Ne? Das ist die idealtypische lineare Vorstellung. Eine Sekunde, ich muss euch kurz bitten um Geduld. Die Konzeption, die dem entgegengehalten wurde, und zwar auf sehr grundlegender theoretischer Ebene entgegengehalten wurde, es gibt natürlich sehr viel, was man dagegen sagen könnte, aber dieses grundlegende Gegenargument heißt eben Schweinezyklus und stammt von Josef Schumpeter, der Name dürfte bekannt sein, auch ein berühmter Österreicher, ne? Der darauf hingewiesen hat, dass selbst wenn sich die Anbieter auf Märkten noch so genau an der Nachfrage auf diesem Markt orientieren und noch so genau darauf achten, dass ihre Produkte jetzt dementsprechend was nachgefragt wird, kann es zu grundsätzlichen Verwerfungen kommen. Ganz einfach schon deswegen, weil zum Beispiel auf einem Schweinemarkt, auf dem jetzt gerade eine große Nachfrage für Schweine besteht, die Verwerfung dadurch ins Spiel kommt, dass Schweine natürlich eine gewisse Zeit heranwachsen müssen, um auf diesem Markt verkauft werden zu können. Also ein Schweinezüchter, der feststellt, da ist jetzt eine enorme Nachfrage vorhanden, wird natürlich ökonomisch rational dahingehend operieren, wenn er sagt, ich züchte jetzt Schweine, weil ich stelle gerade eine Nachfrage fest. Das wäre ja noch im Sinne der liberalistischen Wirtschaftstheorie ein Versuch, jetzt diesen Markt im Hinblick auf Balance, Angebot, Nachfrage zu beliefern. Allerdings, und das ist das Problem, nicht, werden diese Schweine eine gewisse Zeit brauchen, bis sie heranwachsen. Ich weiß nicht, ich bin kein Schweinezüchter, kenne mich da nicht so aus, aber ich schätze mal, dass sie auch mindestens 2-3 Jahre brauchen, bis sie verkauft werden können, außer es geht um einen Ferkelmarkt. Aber grundsätzlich dürften ein paar Jahre im Spiel sein. Nicht? Und es dürfte klar sein, dass dieser Anbieter, dieser Schweinezüchter, die bestehende Nachfrage nicht alleine festgestellt hat, sondern dass er auf einem normalen Markt eine ganze Reihe von Schweinezüchtern sehr genau hinschaut, ob gerade Nachfrage besteht oder nicht. Und wenn die alle zu einem gewissen Zeitpunkt anfangen, Schweine zu züchten, könnte zu dem Zeitpunkt, wo die Schweine verkaufsreif sind, wo sie auf den Markt geworfen werden könnten, genau deswegen eigentlich ein Überangebot herrschen, weil jetzt alle eigentlich ökonomisch rational reagiert haben. Das hilft, wie gesagt, einer idealen Marktbalance überhaupt nicht. Gut, jetzt habe ich zunächst hier eine Hand, dann hier und dann hier.
Ich hätte noch eine Frage, zwei Schritte zurück zu Ihrer Kritik an dem qualifizierenden Zusatz von in der Regel, der Spannung zwischen Ist-Soll. Ja. Weil nach meinem Verständnis kann es auch durchaus sein, dass wenn eine politische Bewegung eine massive Veränderung durchgeführt hat, das Endergebnis für sie eigentlich der Idealzustand ist. Also nicht der Sozialisten und Mauer. Arbeit am Bauernstaat, der SED kann ja durchaus für kluge Leute eine Zeit lang als der Idealzustand gefolgen haben. Ja.
Das würde in etwa dem entsprechend, was der Kollege auch eingefahren hat, ich komme gleich darauf zurück.
Ist es aus analytischer Sicht nicht auch so, dass wenn ein Sollzustand erreicht wird, er automatisch zu einem Ist-Zustand wird, der ja wieder einen neuen Sollzustand, das heißt, es ist außer außer es würde irgendwann der Ideal-Soll-Zustand erreicht werden, aber dann wäre Stillstand.
Ganz richtig.
Und das ist ja so ein, das heißt, beide Zustände sind ja auch notwendig. Also es müsste immer ein Ist- und ein Soll-Zustand, kann ja gar nicht unabhängig voreinander.
Das ist im Prinzip meine Antwort vorweggenommen, aber ich komme gleich noch einmal drauf zurück. Okay, da hinten war noch
eine Frage zu diesem Beispiel. Wo liegt jetzt die Similarität zwischen dieser Form zwischen dem Finkel und dem
Nachhinein? Naja, das ist jetzt noch nicht wirklich das Fundamentalbeispiel für diese Nichtlinearität, aber es deutet schon darauf hin. Nicht? Also sozusagen unmittelbar würde man glauben, Angebot und Nachfrage, und irgendwann pendelt sie das aus. Nicht linear gedacht, aber das ist jetzt, wie gesagt, noch nicht das Beispiel oder noch nicht der Hinweis auf alle Aspekte, die bei sowas im Spiel sein können, sondern ein Beispiel für einen Aspekt, der eben schiefgehen könnte. Nicht? Diese zeitlichen Verwerfungen. Ein nicht linear denkender Schweinezüchter, wenn man das so nennen will, nicht, könnte sehr wohl sich bewusst sein, dass, hallo, wenn ich jetzt zusammen mit allen anderen Schweinezüchtern anfange, plötzlich Schweine zu züchten und sie dann in 3 Jahren auf den Markt werfen, na dann stehe ich vor genau dem Problem, dann mache ich kein Geschäft. Ich denke nicht linear, ich warte vielleicht, sagen wir mal, ein Jahr oder ein halbes Jahr, bis dann in 3 Jahren, oder ich warte jetzt ein halbes Jahr, um dann, wenn in 3 Jahren wieder ein Überangebot stattfindet und sich alle Schweinezüchter aus dem Markt zurückziehen, weil sie eben plötzlich keine Schweine loswerden, nicht? Weil ein Überangebot besteht, um dann darauf reagieren zu können, wenn danach wieder eine Nachfrage besteht. Nicht? Also das wäre so ein Beispiel für dieses ums Ecke denken, was natürlich ein sehr simples Beispiel ist, keine Frage. Okay, eine Hand.
Ich wollte es nur ganz kurz zu dem Schweinebeispiel sagen. Wenn aber jetzt wieder zu viele Schweinezüchter nicht linear denken, spinnet er eigentlich nur eine Verschiebung des Schweinezüchters statt.
Sehen Sie, das ist genau die Schwierigkeit der aktuellen Situation. Man weiß bereits, dass der andere weiß, dass unter Umständen ich weiß und muss all diese Taktiken, Strategien auch mit einbeziehen. Ne? Ich weiß nicht, das simple Beispiel der aktuellen Koalitionsverhandlungen. Also da weiß die eine Seite, dass die andere Seite weiß, dass sie einen schwierigen Stand haben und muss deswegen natürlich versuchen, von vornherein darauf zu reagieren, dass die jeweils andere Seite weiß, was sie eben auch weiß und was die wieder wissen und für das mehr. Sie kennen diese berühmte Geschichte. Ne? Also was weiß ich, man muss eben zum Beispiel bestimmte Themen besonders deutlich in den Vordergrund stellen, als was weiß ich, unerlässlich bei der nächsten Regierung wichtig werdende Themen, ich weiß nicht, Sie haben es alle miterlebt, nicht Abfangjäger, Studiengebühren, Grundsicherung und vieles mehr, und man geht keinen Deut davon ab und macht eine Riesenshow, es ist Performance natürlich, nicht? Macht eine Riesenshow, dass man keinen Deut davon abgehen wird, weil das die Grundforderungen sind und vieles mehr, und tut all das genau deswegen, weil man weiß, dass die Gegenseite ähnlich operiert und weil es zu langwierigen, komplizierten Verhandlungen kommen wird, bei denen man dann sowas wie Verhandlungsmasse braucht, wo man dann darauf hinweisen kann, na schau, okay, ich bin ja bereit, bei dieser Forderung da ein paar Abstriche zu machen, wenn du dafür auf deiner Seite ein paar Abstriche machst und vieles mehr. Also, dass man sozusagen zunächst einmal die Hürden auf beiden Seiten viel, viel höher legt, damit man sich dann doch irgendwann auf eine sowas wie eine Koalition einigen kann. Naja, und wenn natürlich gerade erst, sage ich mal, 6-7 Jahre zuvor eigentlich eine große Hinterlist unter Anführungszeichen passiert ist, nämlich dass genau im Zuge solcher Koalitionsverhandlungen das passiert ist, was nicht passieren sollte, dass nämlich der Zweite mit dem Dritten paktiert hat und der Erste plötzlich blöd dagestanden ist, na, dann wird sich der Erste natürlich aus diesen Erfahrungen weise geworden, heute ganz besonders anstrengend, nicht mehr so einen Fehler zu machen und eben seine Taktik, seine Schachzüge so anzulegen, dass da möglichst alle Gegenreaktionen mitgedacht werden. Ne? Also es dürfte klar sein, es geht dabei um Politik und die heißt deswegen so, weil es dabei nicht um wahres Wissen geht, nicht um wissenschaftlich wahres Wissen, sondern es geht eben bei Politik um Winkelzüge, Hinterlisten, Tricks und viel mehr. Das ist eben sozusagen die Logik, die da der in der Politik gefolgt wird. Es ist sehr interessant, als Wissenschaftler sich das von außen anzusehen. Und man kann daraus natürlich eine ganze Reihe von Schlüssen ziehen, wie man dann seine eigenen Versuche, die Welt zu verändern, anlegen muss, um eben in einer Gesellschaft, die natürlich auch von solchen politischen Dynamiken geprägt ist, zu punkten. Und die darüber hinaus dann natürlich auch von ökonomischen Dynamiken geprägt ist, wo es wieder um ganz andere Logiken und Zusammenhänge geht. Ne? Also Sie sehen, wie kompliziert die Geschichte wird. Ich würde mal sagen, dass diese beiden, naja, Komponenten, auf der einen Seite Politik, auf der anderen Seite Wirtschaft, grundlegend bei jedem Versuch, bei jedem Anliegen, die Welt in irgendeiner sinnvollen Art und Weise zu gestalten, zu verändern, im Spiel sind und deswegen mitbedacht werden müssen. Die simple lineare Herangehensweise, hier ist meine Wunschvorstellung und hier ist die Welt und ich bearbeite die Welt jetzt frontal im Hinblick auf sozusagen auf eine Annäherung an diese Wunschvorstellung, die ist, um es sehr kurz aber prägnant zu sagen, aus heutiger Sicht oder unter heutigen Gegebenheiten eher naiv, würde ich mal behaupten.
Ein taffer Schweinezüchter, sage ich jetzt mal, kauft ja nicht auf einmal 100 Ferkel, sondern kauft vielleicht 10 Wochen lang jede Woche 10 Ferkel. Weil dann sind nicht alle auf einmal fertig, sondern kann er alle 2 Wochen mal 25 Schweine verkaufen.
Kauft er keine mehr.
Dann ist ja das wieder so hinter mir an, keine Stadt.
Ein taffes Philosophieinstitut wird selbstverständlich darauf achten, dass nicht alle Philosophiestudentinnen zur gleichen Zeit ihren Abschluss machen.
Dazu, es gibt aber mehrere Garantien. Wenn ich jetzt beispielsweise statt den Schweinen Händeln hernehme und dann kommt die Vogelgrippe, dann bleibt am Samstag im Hofer das ganze Händelsortiment über. Egal, ob man das dann über ein paar Wochen geplant oder nicht, was ist immer irgendwas. Ein Risiko ist halt immer dabei, auch wenn man eine gewisse Sollvorstellung im Kopf ausarbeitet. Da kann so viel eintreffen, was ich nicht planen kann, dass es fast unmöglich ist, da wirklich
das ist genau der Punkt. Ne? Darum geht. Und es fragt sich, ob es überhaupt noch möglich ist, in irgendeiner Art und Weise zielführend zu kalkulieren. Ne? Aber nichtsdestotrotz, und darauf möchte ich hinweisen, sind wir eben ganz einfach aufgrund unserer Stellung in der Welt, naja, durchaus auch Individuen, die Welt als problematisch wahrnehmen. Das heißt, die Bedürfnisse an diese Welt heranbringen, die Knappheiten feststellen in dieser Welt, die eben nicht nur, und das glaube ich fundamental, aber darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen, nicht nur in der Regel, sondern als Normalzustand eine Spannung zwischen Ist- und Soll-Zuständen fühlen, spüren und als Impuls wahrnehmen, um die Welt eben zu bearbeiten oder sie zu verändern. Bitte. Sie wollten noch was? Ja, Sie wollten.
Ja, ist ja die Kostenrechnung da. Das ist ja jedes Unternehmen, das mit größeren Massen hantiert, hat meistens auch eine Kostenrechnung, oder sollte einer haben, um eben solche Einflüsse, die werden immer parallel mit, ausgleichen zu können. Also deswegen verstehe ich auch nicht, warum das funktionieren soll, weil ja die ganzen, nein, ich verstehe im Großen und Ganzen natürlich, es geht nicht zu 100%, aber ich meine, unsere Wirtschaft sagt sehr eindeutig, dass sie die Ressourcen maximal nutzt, weil wir tun uns ja auf eine Ressourcenausbeutung im höchsten Maß hin. Da geht es auf der anderen Seite gar nicht mehr.
Was
funktioniert schon effektiv, meines Erachtens.
Was kommt denn sofort ins Spiel, wenn man... ich stelle es deswegen heraus, weil es ein sehr wirtschaftsgeschichtlicher, sehr wichtiger Aspekt ist. Was kommt denn ins Spiel, wenn man auf Konservierung setzt? Das heißt, wenn man eben seine Produkte, seine offensichtlich in dem Fall verderblichen Produkte nicht sofort loswerden muss, weil man Konservierungstechnologien zur Hand hat.
Man muss erst das Angebot
Naja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, aber...
Die Technologie kostet auch Geld.
Ja, selbstverständlich.
Wird das auch nicht irgendwie wieder ein bisschen verschoben?
Ja.
Wenn jetzt alle dann konserviert werden und dann hat irgendwer zum Beispiel ein Gebäude zwischen einem Fischen und einem konservierten, dann wird erstens mal die Gebäude nicht schwer sein und zweitens, wenn es wieder alle machen, dann macht das ja wieder konservierte. Das ist dasselbe, wenn das jede Schweinezüchter dann macht, dass er alle 10 Wochen, also jede Woche 10 Schweine, dann ist es wieder dasselbe. Vielleicht mehr Chaos.
Das Prinzip des Risikos bleibt erhalten. Ja. Eine Strategie, aber dann wird sich natürlich unterhalten. Zum Kollegen würde ich sagen, die Ethik, das kommt auch darauf an, wie weit man schaut, ob es effektiv ist, um was geht. Ja? Ja. Wenn man jetzt mit einbezieht, zum Beispiel die Ressourcenerhaltung, die wir brauchen, geht auch noch, dann ist es nicht mehr so effektiv. Ja, na gut, wurscht jetzt, ob die Ressourcen wieder kurz im Weg sind, dann schon, aber das ist ja eben immer die Frage, was will man alles einbeziehen, was ist alles, was komplett relevant.
Ja? Ja, aber also jetzt haben wir, ich habe jetzt nur auf das gezogen, wirtschaftlich bezogen, dass Unternehmen seine Ressourcen einfach maximal nutzen möchten. Und das gelingt im Großen und Ganzen ziemlich gut.
Kommt auch drauf an. Manchmal ist die maximale Nutzung nur einen gewissen Zeitraum möglich. Manchmal sagt man auch, okay, das ist mir auch recht. Ja? Ich verdiene jetzt 5 Jahre maximal und dann kann die Welt untergehen. Ja? Ist eh auch möglich, aber nicht immer. Naja, also man muss nicht...
Wie die Zukunft der Gesellschaft ausschaut, damit beschäftigt sich nicht ein Unternehmen oder damit beschäftigt sich auch nicht die Wirtschaft.
Manchmal möchte ich das Unternehmen auch
deswegen
nachher
rechnen. Sie das auch nicht
immer. Das immer
die Zahlen, die
das ist schon ein wichtiger Aspekt. Ne? Unternehmen haben es im Allgemeinen, jetzt so mittlere Unternehmen zumindest, jetzt nicht die ganz großen Global Players, aber die schon normales Unternehmen für den Hausgebrauch, haben es natürlich mit wesentlich weniger komplexen Zusammenhängen zu tun, als jetzt, wo du siehst, also, der Versuch, eine Gesellschaft zu steuern, zu verändern zu wollen. Und da spielt das eine große Rolle, was du gesagt hast. Ne? Ein Unternehmen hat halt jetzt Bilanzzeiträume, wo man sagt, naja, das ist das Steuerjahr und darüber hinaus ist vielleicht der Kreditrahmen, der nicht nur auf ein Jahr geht, sondern auf 3 oder 4 Jahre geht und darüber hinaus gibt es dann vielleicht noch sowas wie ein, der Wunsch, des Unternehmers selbst sein Leben mit diesem Unternehmen zu fristen, das geht dann auf, sagen wir mal, 40 Jahre und das ist der Zeitraum, der eine Rolle spielt. Und damit ist es relativ klar umrissen, was im Spiel ist. Ne? 40 Jahre muss ich positiv bilanzieren, dass über die Runden kommen. Naja, Gesellschaften, gerade zeitgenössische Gesellschaften, nicht? Also wenn wir zum Beispiel im Hinblick auf die, was weiß ich, Ausbeutung unserer Rohstoffe, unserer natürlichen Ressourcen, nur auf 40 Jahre kalkulieren, dann würden wir sehr wahrscheinlich größte Probleme bekommen. Das dürfte klar sein. Also, obwohl das natürlich jetzt im Einzelnen sehr oft passiert, sind wir doch mittlerweile eine Gesellschaft geworden, die naja, sich zumindest an den Gedanken gewöhnt hat, dass ihre Ressourcen knapp sind und dass man gefälligst darauf schauen sollte, größere Zeiträume zum Bilanzieren in Betracht zu ziehen, als nur die nächsten 40 Jahre.
Ein Unternehmen, das sicher nicht denkt, wie es jetzt die Ressourcen erhalten, sondern ein Unternehmen fängt einfach vorzeitig an, bevor die Ressourcen zu Ende sind, auf einen anderen Markt einzusteigen, mit dem, was noch vorhanden ist.
Auch das ist ein interessanter Aspekt. Wir sind schon sehr, sehr tief eigentlich jetzt in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Obwohl es jetzt auch wieder mal wirtschaftliches Beispiel geht, möchte ich jetzt noch einen zusätzlichen Aspekt, einen von vielen zusätzlichen Aspekten, nur Sekunde, muss ich jetzt einmal ausführen, ins Spiel bringen, der sich aber auch vielleicht an dem Beispiel beleuchten lässt, das Sie vorher oder das ich dann vorgeschlagen habe, nämlich dem Versuch in 10 Jahren 10 Millionen Euro oder sowas als Ist-Zustand zu erreichen. Und damit ist und soll Zustand zum Denken zu bringen und mich zur Ruhe zu setzen. Ne? Stellen Sie sich das im Detail vor. Ich bin auf diesem am Wege oder auf diesem Weg zu den 10 Millionen Euro halbwegs erfolgreich unterwegs. 10 Jahre sind angepeilt. Ich bin nach dem ersten Jahr so weit, doch eine Reihe von Gewinnern eingefahren zu haben. Oder sagen wir es anders, es geht gar nicht darum, dass ich Gewinne mache, aber ich bewege mich mit meinem Unternehmer, mit meiner Unternehmung oder meinem Versuch, dann doch plötzlich vielleicht in Kreisen, die nicht mehr ganz die sind, in denen ich angefangen habe. Sagen wir mal, ich war zu Beginn ein ganz schöner Garagenunternehmer, der beim Vorrat in die Arbeit gefahren ist und der im Prinzip mit einer Gin und einem Leiberl rausgekommen ist und keine großen Probleme gehabt hat, der allerdings jetzt doch eine gute Idee gehabt hat und damit, ein bisschen Erfolg gehabt hat und damit natürlich jetzt in die Möglichkeit kommt, oder in den Bereich der Möglichkeit kommt, zum Beispiel bei Geschäftspartnern oder bei Banken oder bei anderen für dieses Unternehmen wichtigen Persönlichkeiten vorzusprechen und zu sagen, ja hallo, ich habe diesen Plan, 10 Jahre, 10 Millionen, ich bin schon relativ weit, aber ich käme noch viel schneller voran, wenn ihr mir zum Beispiel den Kredit gewährt. Nicht? Naja, es dürfte klar sein, und das kennt jeder aus eigener Erfahrung vielleicht, da ist es dann so einfach mit Fahrrad, Gin und Leiberl nicht mehr getan, nicht? Weil da muss man na doch zumindest irgendwie den Erfolg seines Unternehmens repräsentieren nach außen, da kauft man sich dann vielleicht doch besser einen Anzug und fährt vielleicht mit einem Auto, das schon ein bisschen was her tut, vor und vieles mehr. Da geht man zum Beispiel mit seinem Geschäftsfreund oder seinem Geschäftspartner oder seinem prospektiven Geschäftspartner auch essen und weil der nicht sonderlich jetzt interessiert sein wird, geht man nicht zum Wirten um 6, sondern man geht in ein teureres Restaurant, um diesen Geschäftspartner zu beeindrucken. Naja, was passiert? Nicht? Man gewöhnt sich sehr schnell an das gute Essen, man gewöhnt sich auch an das schöne Auto, man gewöhnt sich unter Umständen auch an den Anzug, obwohl das vielleicht, wie auch immer, es dürfte klar sein, dass ich, der ich dieses Unternehmen begonnen habe, mit meinen Bedürfnissen und Wünschen, nach nur einem Jahr auf dem Weg in diesem Unternehmen nicht mehr dasselbe Ich bin, wie ich das vor einem Jahr gewesen bin. Ich habe sehr grundsätzlich andere Bedürfnisse, andere Wahrnehmungen dessen, was ich da von meinem Unternehmen erwarte. Selbstverständlich sind 10 Millionen Euro noch immer so hoch, dass ich auch nach einem Jahr, wo ich dann vielleicht schon essen gehe in ein teures Restaurant oder mit einem Mercedes vorfahre oder ähnliches, dass das noch immer irgendwie ein interessantes Ziel sein könnte, wo ich mir noch immer sage, naja gut, da setze ich mich dann zur Ruhe, wenn ich das erreicht habe. Ne? Aber wenn Sie das Beispiel weiterdenken, können Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwann am Weg oder sozusagen im Verlauf dieses Unternehmens an einen Punkt kommen, wo diese 10 Millionen vielleicht gar nicht mehr so toll ausschauen. Wo dann eine ganze Reihe von sonstigen Dingen auch noch ins Spiel kommen, eben zum Beispiel die, dass sich die 10 Millionen abwerten und gar nicht mehr das wert sind, was sie am Anfang wert gewesen sind. Und vieles mehr. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen fiktiv und natürlich auch strapaziös, dieses Beispiel. Worauf es ankommt, ist eben das, was der Kollege vorher angedeutet hat, dass sich im Zuge des Versuchs Ist- und Soll-Zustand anzunähern, die Voraussetzungen dieses Versuchs grundlegend ändern. Und zwar unter Umständen genau deswegen, weil dieser Versuch erfolgreich verläuft. Weil ich zum Beispiel, im Laufe des Versuchs ein erfolgreicher Unternehmer werde. Das heißt, ich nähere mich meinem Ziel tatsächlich, aber im Zuge dieses Näherns verändere ich mich. Und ich verändere meine Wahrnehmung der Welt. Und das ist jetzt ein sehr philosophischer Aspekt. Ein epistemologischer Effekt, ein erkenntnistheoretischer Aspekt. Ich nehme die Welt nicht so wahr, wie ich sie zuvor wahrgenommen habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eine grundlegende Nichtlinearität, wenn man das so nennen will, ins Spiel bringt. Bitte.
Wenn man nicht auf die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow gehandelt.
Natürlich.
Das heißt, die Bedürfnisse natürlich mit steigendem Einkommen.
Absolut.
Zuerst haben wir nur die Grundbedürfnisse,
ja.
Und dann brauchen wir eben auch das, was Sie gesagt haben, das Kulturelle und all diese Dinge, die zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit mit.
Ganz richtig.
Darf ich auch was sagen? Ja. Ich finde das. Das gleiche schon fast etwas, aber so ein bisschen in der Psychologisierung ab. Ich glaube, es ist einfach ganz theoretisch, also das sicher auch, aber da geht es darum, grundsätzlich ist jedes Ende ein neuer Anfang,
jede Lösung grundsätzlich Ausgangspunkt für ein neues Problem. Muss so sein, theoretisch, und hat jetzt nicht etwas mit Befindlichkeit, wo man sich denkt, naja, aber ich könnte doch die gleiche bleiben, ich bleibe in den Grundsätzen treu. Das hat jetzt nichts mit so einer Emotionalisierung, Psychologisierung zu tun. Das ist wirklich ein theoretischer Grundsatz, der sich auch in dem dann natürlich ausdrückt.
Wollte ich einfach nur... Ich, meine, ich würde sogar behaupten, es reicht sogar in die psychologische Ebene hinunter.
Natürlich,
weil das kennen wir ja alle, das Phänomen, dass solche Leute dann selbstverständlich behaupten, ich bin noch dasselbe. Ja. Weil natürlich auch die Selbstwahrnehmung sich verändert und man natürlich an seinem Bild, das man sich da gemacht hat, auch festhält oder zumindest Rechtfertigungen sucht dafür, dass das alles in Ordnung ist, was man macht. Nicht? Also sozusagen klassisch dann wirklich auszusteigen und zu sagen, jetzt habe ich das erreicht und damit ist mein Ziel erreicht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es das grundsätzlich nicht geben mag. Nicht? Und gerade diese Internet oder die New Economy, diese ganze IT-Technologie, bietet ja ganz eine Reihe von Beispielen von Leuten, die innerhalb von einem Jahr hochgeschossen sind und das YouTube und wie sie alle heißen, ist ja klassisch. Da würde ich mal sagen, ist die Entwicklung so schnell verlaufen, dass die wirklich noch zumindest annähernd ihr Ziel vor Augen gehabt haben und sich dessen erinnert haben und bei der ersten besten Gelegenheit, nämlich dann, wenn ein großer Bieter gekommen ist und gesagt hat, da ist, was war es, 1,6 Milliarden, was jetzt YouTube verkauft worden ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ne? Na, da sage ich auch sofort ja.
Bitte. Es ist nicht oft ein Problem, dass die Ideologie den Geld weichen muss, sei es in der Politik.
Naja, dem Geld weichen.
Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd formuliert. Aber wäre es zum Beispiel in der Politik nicht schlau, wenn der den meisten zum Sagen hätte, der wenigsten verlieren würde?
Platonischer Philosoph als Herrscher, ne? Vielleicht auch diesbezüglich ein paar sehr grundsätzliche Überlegungen, die uns jetzt auch mit dieser Nichtlinearität ein bisschen mehr konfrontieren. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass, und Sie merken es auch an dem Beispiel, ne, dass der Versuch, die Welt zu verändern, bis zu einem gewissen Grad oder vielleicht sogar durchaus durchgängig mit dem Vorhaben, die Welt zu bearbeiten, analogisierbar ist. Das heißt, Arbeit hat sehr viel mit dem zu tun, was wir so beim ganz allgemeinen als Interpretieren und Verändern bezeichnen. Vielleicht noch einmal im Hinblick auf diese Unerreichbarkeit einer Übereinstimmung von Ist- und Soll-Zustand, ein berühmtes philosophisches oder eine berühmte philosophische Überlegung diesbezüglich. Hegel, ein Klassiker, hat ja die Arbeit auf einer sehr abstrakten Ebene als Negation definiert. Wenn jemand arbeitet, dann negiert er eben den Ist-Zustand. Das heißt, denjenigen Zustand, in dem er eine Arbeitsnotwendigkeit feststellt. In dem Moment, wo ich arbeite, habe ich einen Grund dazu. Ich will mit dieser Arbeit etwas bewirken, was eben dem jetzigen Zustand nicht entspricht. Ich negiere diesen jetzigen Zustand. Ich versuche ihn aufzuheben im klassischen hegelischen Sinn. Ne? Und ich schaffe, wie immer diese Arbeit verläuft, damit einen anderen Zustand. Also eine bearbeitete Welt ist klassisch ein und zumindest ein kleines Stück andere Welt, als sie im vorbearbeiteten Zustand gewesen ist. Ich habe einen Ausgangszustand negiert und etwas Neues, Positives geschaffen. Dieses Positive, dieses neue Positive, gerinnt aber in der berühmten hegelischen Dialektik von These, Antithese zu Synthese sofort wieder seinerseits zu etwas Negativem. Das heißt, ist der Ausgangszustand für eine weitere Negation. Das ist jetzt sehr theoretisch abstrakt formuliert, aber wenn Sie sich so an ganz simplen Beispielen vor Augen halten, nicht, also was ich so immer wieder bemühe, ist dieses Beispiel einer Gesellschaft, die ein Mobilitätsproblem hat und die deswegen an Fortbewegungsmitteln zu arbeiten beginnt, die sich im Zuge dieser Arbeit Autos erarbeitet, damit auf der einen Seite natürlich ihr Mobilitätsproblem gelöst hat, auf der anderen Seite jetzt plötzlich vor so, naja, klassischen Problemen steht wie, was weiß ich, wir brauchen eine Straßenverkehrsordnung, wir brauchen regelmäßigen Benzinnachschub, wir brauchen Parkplätze in großen Städten und vieles mehr. Diese drei Probleme, die ich jetzt exemplarisch herausgestellt habe, sind Probleme, die eine Gesellschaft ohne Autos selbstverständlich nicht hat. Wir wissen als moderne Gesellschaft, dass da sehr viele Leute daran arbeiten, eben Treibstoffnachschub sicherzustellen, Verkehrsordnungen zu erlassen oder auch Parkplätze in großen Städten zu schaffen. Das heißt, diese Arbeit, die für einen Teil unserer Gesellschaft sehr wichtige Arbeit ist, gibt es nur deswegen, weil zuvor eine Arbeit stattgefunden hat, die erfolgreich das Problem der Fortbewegung gelöst hat, im Hinblick auf das Erzeugen von Automobilen. Das heißt, in dem Moment, wo man sagen könnte, die Gesellschaft hat sich ein relativ adäquates Fortbewegungsmittel geschaffen, hat einen Sollzustand erreicht, sind plötzlich neue Sollzustände aufgetaucht, die eben vorher überhaupt nicht absehbar gewesen sind. Insofern, und das ist die Quintessenz dieser Überlegung, gibt es eigentlich keine spannungsfreie keinen spannungsfreien Zustand, keine spannungsfreie gesellschaftliche Ordnung. Weil immer aus dem Status quo, der erreicht wird, Ordnungsbedürfnisse, Knappheiten wahrgenommen werden. Und das ist natürlich auch eine grundsätzliche erkenntnistheoretische, epistemologische Problematik. Weil natürlich nur diejenige Gesellschaft, die eben bereits Autos kennt, die Bearbeitung von Treibstoffnachschubproblemen überhaupt als legitime Arbeit wahrnehmen kann. Eine Gesellschaft, die keine Autos kennt, der sind Treibstoffnachschubschwierigkeiten oder Benzinförderungsschwierigkeiten oder Ölförderungsschwierigkeiten und ähnliches völlig Schnuppe. Dürfte klar sein. Nicht? Die kann das nicht wahrnehmen. Selbst wenn da jemand kommt und ihnen noch so genau erklärt, du, das ist was ganz was Wichtiges, weil wir haben Autos. Nicht? Dann wird der sagen, ja, mag für euch wichtig sein, für mich ist das so richtig gar nicht wichtig. Was ergibt sich daraus in einer differenzierten Welt für ein naheliegendes Problem? Was auch uns natürlich betrifft.
Ja, dass man in dem Sinn eigentlich, dass in dem Sinn die Globalisierung scheitern kann, wenn sie auf Rohstoffe in Ländern zurückgreift, und dieses Problem nicht haben wollten.
Naja, dass sie auf große Probleme zumindest trifft, nicht? Wenn sie da jetzt Rechtfertigung braucht, um eben zum Beispiel Öl aus Ländern zu beziehen, die gar nicht so sehr betroffen sind selbst vom Energienachschub. Ja? Aber viel grundsätzlich auf einer wirklich erkenntnistheoretischen Ebene, denken Sie auch an das Fach Philosophie diesbezüglich. Nicht?
Ich denke, es gibt halt eine ganz große Multi- oder Polyperspektivität von allen Akteuren. Also immer die Bewertung, was ist der Ist-Zustand und was sollen wir erreichen? Das ist von Akteur zu Akteur, von Individuum zu Individuum, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich glaube, dass auch zwei Schweinezüchter unterschiedliche, die Situation unterschiedlich bewerten würden. Der eine sagt sich, ich züchte in einem halben Jahr, der andere sagt, ich züchte sofort.
Ja. Ganz wichtig, aber jetzt konkreter, wieso ist das, wieso kommt es zu diesen heterogenen Problemwahrnehmungen?
Ja, weil in den Gesellschaften verschiedene Ist-Zustände vorhanden sind und daher andere unterschiedliche Bedürfnisse der Soll-Zustände. Das heißt, eine gemeinschaftliche Problemsicht wird nicht möglich sein, weil jeder ja einen eigenen Ist-Zustand hat. Wenn man jetzt Dritte mit erster Welt vergleichen würde, nur die Ist-Zustände jeweils dort bringen ja ganz andere Sollzustände, die miteinander ja gar nichts zu tun haben. Und daher wird es nicht möglich sein, einen gemeinsamen Sollzustand für alle zu erreichen.
Ja. Nochmal, nur eine Sekunde. Ja,
ich erzähle wieder diesen Konflikt Wirtschaft und Gesellschaft. Ja, wenn die dritte Welt den Standard hat, den wir haben, dann haben wir wirklich keine Ressourcen mehr. Und, also,
Ja, natürlich. Nicht? Also China, das große Problem China aus unserer Sicht Problem, nicht? Weil die natürlich mit einem gewissen Recht jetzt mit der Industrialisierung so auffahren, wie wir das schon vor 100 Jahren oder 200 Jahren, was auch immer, absolviert haben, nicht? Und wir natürlich nicht sagen können, na bitte, ihr macht es jetzt nicht mit, weil so viele Ressourcen haben wir jetzt wieder auch.
Ja, und aber die Wirtschaft hat aber dabei nicht für sich selbst, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich das gesetzt hat, nicht falsch gearbeitet. Weil jetzt bei der Osterweiterung, die sind sie ja schon einige Jahre im Voraus, erwarten sie sich einen gewissen Profit. Aber wenn das halt, wenn man das bis auf die ganze Welt auslegt, dann ist das im Endeffekt die Selbstzerstörung. Ne? Aber auch das denkt die Wirtschaft nicht. Die Wirtschaft denkt immer nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, der sehr weit vorne ist. Und in diesem Zeitpunkt sind die Berechnungen, was ich vorher gemeint habe, halbwegs richtig. Ja?
Warum die Gesellschaft, aber entschuldige, warum die Wirtschaft das nicht denkt oder nicht so weit denkt, das wird ein Punkt sein, der uns noch zu interessieren hat. Aber jetzt gibt es eine ganze Reihe von Anfeindungen.
Einmal, ich bin einmal die unterschiedliche Perspektive auf der Art und Art, was künstlich jeder Mensch braucht, weil er hat das hängt damit zusammen, von wo er herkommt, wie er aufgewachsen ist, seine persönlichen Erfahrungen und die Kulturen, die auch jetzt zum Beispiel
absolut, nicht? Aber jetzt erkenntnistheoretisch aufgelöst. Wenn Sie das im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe, zu reformulieren versuchen, ganz abstrakt oder ja, allgemein, was zeigt sich sehr deutlich? Was kommt da zum Vorschein? Bitte?
Ich denke, es ist die gemeinsame Basis, die zu der gemeinsamen für Problemverständnis?
Ich meine, ist klar, in einer globalisierten Welt gibt es, wenn man das so nennen will, sehr viele unterschiedliche Ausgangspunkte. Nicht? Also es ist klar, dass die Wirtschaft von den geografischen, klimatischen Bedingungen und viel mehr in der Welt sehr, sehr unterschiedliche Staatspositionen aushaut. Nicht? Und dass da sich von daher schon Unterschiede entwickeln, das dürfte klar sein.
Es kommt zu einem Wahrheitsproblem. Ich kann also erkenntnistheoretisch nicht mehr sagen, dass etwas wahr ist. Oder die klassische Philosophie Platon zum Beispiel probiert, die Suche nach der Wahrheit, nach der objektiven Wahrheit, ist in dem Sinn nicht mehr möglich.
Das ist jetzt etwas, was die Philosophie bereits betrifft, aber ich will es noch, Sie haben ganz recht, aber ich will es noch erkenntnistheoretischer oder philosophischer oder wie auch immer theoretischer auflösen, dass man da wirklich sozusagen die ganz simplen Schritte vor Augen haben.
Ich denke, ich habe was zu konservieren und Entschuldigung.
Ja.
Und zwar ist es ja so, Konservierung ist ja wieder eine Möglichkeit mehr, die jetzt die Schweinezüchter hat. Ja. Das heißt, je mehr Möglichkeiten er hat, umso besser wird es, die Nachfrage, Angebot und Nachfrage zu realisieren. Ja. Der nächste geht dann her und sagt, okay, wir haben die ganzen Schweine extra und noch Wurst, ganz keine Ahnung.
Natürlich. Übrigens, Wurst, die Wurstproduktion ist eine Möglichkeit, Schweinefleisch zu konservieren. Das ist eine sehr wichtige Möglichkeit. Zum Teil, ne? Also, die Wurst gibt es deswegen, weil die Wurst gibt es deswegen, und zwar wirklich, weil es die Notwendigkeit gab, Schweinefleisch zu konservieren, ne? Über den Winter zu bringen zum Beispiel. Nochmal. Vielleicht kommen wir kurz noch auf diese Konservierungsgeschichte zurück, die ist nämlich schon interessant, aber nochmal zunächst diese Überlegung mit der Wahrnehmbarkeit von bestimmten Bedürfnissen und Knappheiten. Dieses Beispiel des Autos oder einer Gesellschaft mit Auto, die jetzt plötzlich Benzinprobleme hat. Ne? Es geht wirklich darum, dass diese Gesellschaft diese Benzinprobleme wirklich erst dann wahrnehmen, man kann jetzt voll, im vollen Sinn des Wortes wahrnehmen kann, wenn sie bereits ein Auto hat. Das heißt, sie muss diejenigen Arbeitsschritte absolviert haben, die dieser Problemlage vorausgehen. Und das gilt im Detail, wenn Sie es betrachten, für jede Art der Möglichkeit, für jede Art des Versuchs oder für jeden Versuch, die Welt zu verändern. Auch für unsere philosophischen Herangehensweisen, wissenschaftlichen Herangehensweisen. Es dürfte klar sein, dass Sie, naja, jeder hat die Erfahrung schon mal gemacht, wenn Sie ein schwieriges philosophisches Buch lesen, eine ganze Reihe von Dingen vielleicht dann nicht verstehen, wenn Sie diejenigen Bücher nicht gelesen haben, auf die sich der Autor bezieht. Und zwar nicht deswegen, weil Sie zu dumm sind oder weil Sie, oder Sie da irgendwie Vorstellungsschwierigkeiten haben, sondern weil sie die Problemlösungsschritte nicht nachvollzogen haben, die der Autor vollzogen hat, um zu dem Zustand zu kommen, indem er eben das Buch schreibt. Ein Buch schreiben ist auch nichts anderes, als einen Problemlösungsversuch vorzuschlagen. Nicht? Also in dem Moment, wo ich glaube, ich sehe gewisse Dinge, die, was weiß ich, zum Beispiel die moderne Wissenslandschaft oder die moderne Arbeit betreffen, da ein bisschen besser oder schärfer oder genauer als irgendein Kollege oder eine Kollegin, na, dann schreibe ich ein Buch und lege das vor. Ich habe mich aber natürlich, wenn ich ein Buch schreibe, es dürfte klar sein, schon einige Zeit lang mit diversen Problemen beschäftigt, die dazu eine Rolle gespielt haben. Und nur weil ich diese Probleme sozusagen geistig für mich bis zu einem gewissen Grad gelöst habe, kann ich jetzt neue Probleme sehen, die insgesamt dann vielleicht das, was in dem Buch drinsteht, ein bisschen schärfer zu stehen kommt, als das von irgendjemandem anderen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das hängt dann natürlich auch davon ab, ob ich mit meinem Buch so, naja, geschickt jetzt zwischen dem allgemeinen gesellschaftlichen Problemlösungs- oder Problemwahrnehmungszusammenhang changiert habe, um eben als passende Problemlösung wahrgenommen zu werden. Also kann natürlich sein, dass ich mich mit Spezialproblemen beschäftige, und das passiert übrigens in den spezialisierten Wissenschaften sehr oft und heute umso öfter, dass ich mich mit Spezialproblemen beschäftige und dafür dann auch Lösungsversuche vorschlage, in Buchform oder Zeitschriftenform oder was auch immer, die vom Rest der Gesellschaft nicht mehr als Problemzusammenhänge wahrgenommen werden, ganz einfach deswegen, weil die nicht die entsprechenden vorhergehenden Problemlösungsschritte unternommen haben. So wie eine Gesellschaft, die keine Autos erzeugt hat, eben auch nicht sehen kann, dass was weiß ich, Treibstoffnachschub eine wichtige Sache sein könnte. Ist der Zusammenhang klar? Also ich kann Ihnen noch so logische Zusammenhänge plausibel zu machen versuchen, wenn Sie nicht zumindest annähernd diese Probleme sehen können, die ich zu lösen versuche, dann werden meine Versuche als unnütz oder als nicht brauchbar wahrgenommen werden. Es gibt so berühmte Beispiele, was die Differenzierung der Wissenschaft im 13., 14., 15., 16. Jahrhundert, ne, die dazu geführt hat, dass sich allmählich die Wissensarbeit aus dem Rahmen der katholischen Kirche in Europa gelöst hat, hatte eben bekanntlich zu sehr, naja, tiefgreifenden Diskussionen geführt, im Zuge deren zum Beispiel Galilei mit der Inquisition konfrontiert worden ist. Nicht? Und dieser Inquisitor ist dann zum Galilei gekommen und hat gesagt, ja wie ist es, du sagst jetzt plötzlich, was weiß ich, die Planeten bewegen sich und die Erde ist nicht mehr das Zentrum der Welt und was soll das alles? Und der Galilei hat zu ihm gesagt, naja bitte, schau doch mal durch dieses Fernrohr, dann siehst du selbst, wie sich die Planeten bewegen. Was war der Fall? Der Inquisitor hat aber allerdings die Problemlösungsschritte nicht mitvollzogen, die der Galilei und die in seinem Umfeld tätigen Wissenschaftler zu dieser Zeit bereits vollzogen hat. Für den Inquisitor war selbstverständlich die Welt das Zentrum, die Erde das Zentrum der Welt. Und das war natürlich jetzt durch den Wunsch Gottes entsprechend stabilisiert und durch eine mächtige Institution in Rom, die enormes Ausmaß gehabt hat, entsprechend befestigt. Und der Inquisitor hat beim besten Willen nicht wahrnehmen können, was für den Galilei bereits klipp und klare Sache war. Bitte.
Kann man das nicht als einen speziellen dialektischen Prozess anpassen, sodass jede Lösung wieder eine weitere Lösung nach sich zieht? Nicht so wie Hegel beschreibt in einer Spirale, dass es immer höher hinaufgeht, und so ist das auch mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ja. Sagen wir mal, das ist sehr optimistisch formuliert, dass jede Lösung eine weitere Lösung nach sich zieht. Ne? Sagen wir mal so, jedes Problem zieht ein weiteres Problem nach sich, würde ich mal sagen. Ne? Also die Problemwahrnehmung, auch die wissenschaftliche Problemwahrnehmung, hängt prinzipiell und grundsätzlich von vorhergehenden Problemwahrnehmungen ab. Und da sind wir jetzt beim Punkt, in einer globalisierten Welt, in einer hochdifferenzierten Welt, kann von vornherein nicht mehr damit gerechnet werden, dass alle, die in dieser Welt tätig sind, dieselben Voraussetzungen mitbringen, um bestimmte Probleme wahrzunehmen. Und das verwirft sich erstens mal jetzt sozial. Es gibt eben Leute, die, was weiß ich, an der Weiterentwicklung von Computerprogrammen arbeiten, weil sie das als relevantes Problem wahrnehmen. Und es gibt Leute, die Schuhe herstellen oder ich weiß nicht, Milchkühe züchten oder Schweine züchten oder was auch immer, nicht? Weil sie das als relevantes Problem wahrnehmen. Und zwar relevantes Problem wahrnehmen heißt immer, weil in ihrem sozialen Umfeld die Bedingungen dafür sorgen, dass das als Problem wahrgenommen werden kann. Und zwar alle Bedingungen. Das ist nicht nur der Vater, der einem sagt, du musst Schweine züchten, sondern das ist auch natürlich der Markt, der eine Nachfrage nach Schweinen bereitstellt und vieles mehr.
Und ein individueller Aspekt. Wenn selbst Geschwister in der gleichen Familie aufwachsen, müssen auch nicht das gleiche erstellen.
Ja. Warum ist das so aus meiner Sicht der Dinge? Nicht weil sozusagen doch unsere Moleküle, die zur Formung einer Eizelle bilden, schon im Detail verschieden sind und das Individuum bereits auf dieser Ebene angelegt ist, sondern weil sich das, was als Individualität erscheint, auch bei Zwillingen, eineigen Zwillingen, in sehr frühen Lebensjahren bereits von einer sozialen Umwelt geprägt wird. Das, was als Individualität erscheint, ist immer von den sozialen Bedingungen geprägt. Bitte, bei zweieigen Zwillingen mögen natürlich jetzt auch schon biologische Faktoren ins Spiel kommen, die gewisse Unterschiede dann erzeugen. Nicht? Bei eineigen Zwillingen, naja bitte, ich bin jetzt auch kein Genetiker und natürlich mögen auch da jetzt, gibt es schöne Überlegungen zur Reihenfolge der Geburt dann, nicht? Also der Erstgeborene, der Zweitgeborene, auch wenn nur 5 Minuten dazwischen sind. Nicht? Dass der Gebärmuttermund vielleicht schon ein bisschen vorgedehnt war und der ein kleineres Trauma aushalten musste, was als Zweiter auf die Welt kommt und Ähnliches. Nicht? Also da mag es auch Unterschiede geben, die eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das, was wir als Individualität wahrnehmen, ist nicht etwas absolut irgendwann einmal vorgeformt Feststehendes, sondern etwas, das sich im Zuge der Evolution, im Zuge auch der sozialen Entwicklung formt und zu dem wird, was wir dann irgendwann einmal als Individualität wahrnehmen.
Aber noch zu dem anderen. Ist es aber nicht so, dass gerade unsere Gesellschaft sich Institutionen geschaffen hat, die Problemsicht transportieren kann, wie zum Beispiel Werbung, dass ich jetzt manche Probleme, die ich ohne Werbung gar nicht wahrgenommen habe, erst zu mir zu einem Problem machen. Und genauso, dass das jetzt in der globalisierten Welt auf andere Länder, zum Beispiel, ich gebe dem Land Kredite, dadurch investiert und dadurch schafft sich neue Probleme, die sich dann wieder in Abhängigkeiten.
Wir werden auf das noch ausführlicher zu sprechen kommen, nur grundsätzlich einmal. Ich habe ja vorher gesagt, nicht? Also in einer differenzierten, mittlerweile globalisierten Gesellschaft herrschen eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Problemsichten vor, die eben auch Problemwahrnehmungen, so simpel sie scheinen, magen sehr, sehr unterschiedlich aussehen lassen. Also wir Philosophen sehen Dinge sehr wahrscheinlich grundsätzlich anders als Landwirte oder ich weiß nicht, oder jetzt afrikanische Entwicklungshelfer oder sonst was. Ne, das dürfte bekannt sein und auch unter uns Philosophen. Ich würde mal sagen, dass jeder von uns hier im Raum natürlich in einer gewissen Art und Weise eine individuelle Problemsicht hat. Wir müssen aber, und das ist das ist eine der wenigen Konstanten, die hier im Spiel sind bei meiner Lehrveranstaltung, wir müssen aber bis zu einem gewissen Grad, oder wir sind darauf angewiesen, diese Problemsichten doch bis zu einem gewissen Grad zu integrieren, zueinander zu stellen, damit zur Rande zu kommen, dass sie heterogen sind. Was meine ich damit? Oder warum müssen wir das? Auf sehr simpler Ebene zunächst einmal. Warum sind wir darauf angewiesen? Ja. Weil was? Ja, wenn die Prüfung der Sinn der Welt ist oder das Daseins, dann wäre das ein gängiger Grund. Na, die Kollegin davor hat es?
Ja, weil wir im Kollektiv dastehen und
natürlich. Natürlich, weil wir sehr grundsätzlich Gemeinschaftswesen sind. So und Politikon hat das Aristoteles bereits genannt. Dürfte bekannt sein. Es ist simpel, in dem Moment, wo wir eben in irgendeiner Art und Weise spezialisiert arbeiten, sind wir darauf angewiesen, dass das, was wir in dieser Spezialisierung eben herstellen, von dem, was andere spezialisierte Arbeiter erzeugen, alimentiert wird. Oder dass die Möglichkeit, das herzustellen, alimentiert wird. Das heißt, wenn ich, selbst sehr grundlegend an der, wenn ich ein steinzeitlicher Jäger bin, der eben da sehr grundsätzlich an der Herbeischaffung von Nahrungsmitteln arbeitet, bin ich doch darauf angewiesen, dass mir, ich weiß nicht, das, was ich halt sonst noch zum Leben brauche, von, ich weiß nicht, auf sehr simpler oder auf absolut primitivster Ebene zumindest von meinem Lebenspartner oder meiner Lebenspartnerin zur Verfügung gestellt wird. Ne? Ich weiß nicht, soziale Wärme, aber dann vielleicht auch diejenige Arbeitsteilung, die notwendig ist, um eben dieses erjagte Stück Nahrung dann zuzubereiten oder was weiß ich, in einer trockenen Höhle zu mir zu nehmen und vieles mehr. Ne? Auf sehr simpler Ebene sind wir natürlich auf Tausch angewiesen, auf den Austausch der in unserer Spezialisierung erzeugten Spezialprodukte und erstellten Spezialleistungen. Niemand kann ohne diesen Austausch existieren, selbst auf einer einsamen Insel, das dürfte bekannt sein. Nicht? Und wenn man es ein bisschen historisch denkt, dann dürfte auch klar sein, dass auf einer einsamen Insel auch nur Individuen angespült werden können, die zumindest ihr Vorleben, also bevor sie dort auf dieser Insel gelandet sind, dem sozialen, also der Gesellschaft verdanken. Also auch der Robinson Crusoe ist natürlich erst zum Robinson geworden, weil er zuvor in einer Gesellschaft, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft gelebt hat, die auf Tausch angewiesen ist. Nur das Schlusswort noch, das mich dann eben zu diesem Einwand bringt, weil wir aber eben in spezialisierten Gesellschaften unsere Problemwahrnehmungen so sehr spezialisieren, sind wir, um überhaupt leben zu können, beständig darauf angewiesen, nicht nur an dem zu arbeiten, was eben dieses Spezialprodukt oder diese Spezialleistung beinhaltet, sondern auch am Tausch oder an den Tauschmöglichkeiten zu arbeiten. Ich erzeuge jetzt arbeitend sowas wie philosophische Gedanken, was immer das ist, bin dazu aber natürlich darauf angewiesen, dass mir die Gesellschaft über den Tausch ganz allgemein, was halt Nahrungsmittel, Kleidung und ähnliches bereitstellt. Die Gesellschaft ist aber selbstverständlich jetzt so unmittelbar, weil sie andere Problemwahrnehmungen hat, nicht bereit, mir das, was ich eben auch zum Leben brauche, zur Verfügung zu stellen. Nicht? Wenn ich hingehe und sage, du, ich bin jetzt ein toller Philosoph, jetzt gebt mir bitte gefälligst da was zum Essen, na, dann wird, was zum Beispiel beim Piller, das nicht auf große Nachfrage stoßen, sondern auf Gehör stoßen. Dürfte klar sein, um es ein bisschen plakativ zu machen. Nicht? Das heißt, ich muss daran arbeiten, dass das, was ich tue, als relevante Problemlösung oder als relevanter Problemlösungsversuch angesehen wird. Dass auch die Billerkassierin bereit ist zu sagen, ja, also bitte, der Philosoph ist zwar nicht meins, aber es ist irgendwie doch relevant, ich gebe ihm jetzt das, was er zum Leben benötigt. Ne? Natürlich jetzt bitte sehr verkürzt und sehr plakativ heruntergebrochen. Nichtsdestotrotz, das macht Arbeit. Und diese Arbeit bringt es ebenfalls mit sich, sich zu spezialisieren. Wir werden das nächste Mal dann ausführlicher darauf eingehen. Und bildet im Zuge dieser Spezialisierung dann natürlich solche Bereiche aus, wie der Kollege erwähnt hat, die Werbung, die moderne Werbewirtschaft dürfte bekannt sein, wo sehr intensiv und sehr hoch spezialisiert daran gearbeitet wird, Nachfragen zu erzeugen, die vielleicht jetzt gar nicht bei allen von uns a priori vorhanden sind, sondern die erst im Zuge dieser Arbeit erzeugt werden. Naja, und da kommen zusätzliche Dynamiken ins Spiel, die das Ganze natürlich entsprechend problematisieren. Das heißt, der Versuch zu arbeiten, der Versuch, die Welt zu verändern, hat es mit einer ganzen Reihe von dynamischen Aspekten zu tun, die dafür sorgen, dass das, was da so unmittelbar vor Augen steht, nämlich die Bearbeitung eines bestimmten Problemzustandes, niemals so unmittelbar abläuft, wie man sich das auf den ersten Blick vielleicht denken könnte oder denken mag. all diese Aspekte, oder nicht alle vielleicht, das werden wir nicht schaffen, aber doch sehr viele dieser Aspekte, dieser Dynamiken, die da im Spiel sind, gilt es analytisch zu fassen und sie analytisch aufzulösen, um eben ein Problembewusstsein zu erlangen, wie komplex der Versuch, die Welt zu verändern, in der Moderne geworden ist. Und das ist eben das Ziel dieser Lehrveranstaltung. Ich bedanke mich für heute und freue mich.